Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist schön, wieder hier zu sein in Berlin. Wir waren eine Woche, wie Dunja schon gesagt hat, in Israel auf dem Gebetshaus, im Gebetshaus auf dem Ölberg. Und es ist erstaunlich, wenn man 8 Stunden am Tag betet, Tag und Nacht. Das ist so ein Momentum, kann ich nur empfehlen. Und ich möchte einige Impulse und Eindrücke, die wir von dieser Zeit aufgenommen haben, die ich aufgenommen habe, möchte ich euch weitergeben, weil ich glaube, dass Gott wirklich zu uns sprechen will. Und ich finde es so genial, wie Gott einfach lebendig ist und spricht. Also das, was wir jetzt im Lobpreis schon hatten und die prophetischen Eindrücke, gehen eigentlich genau in das, was ich auf dem Herzen habe. Von daher, bleibt offen, bleibt in dem Geist, bleibt in dem, was Gott schon gesprochen hat. Ich hatte eigentlich ein Video mit, was ich euch zeigen wollte, aber ich glaube, die Zeit wird zu knapp. Deswegen, wenn ihr im Verteiler seid, achtet drauf heute Abend. Ich schicke euch einen Link rum, dann könnt ihr das Video dazu anschauen. Und wer noch nicht im Verteiler ist, gute Möglichkeit. Der Alex, wink mal, oben am Mischpult. Dann könnt ihr euch bei ihm melden, dann nehmt ihr euch in den E-Mail-Verteiler auf. Dann bekommt ihr auch alle Infos, was hier so abgeht. Okay, preis dem Herrn. Ich bete noch kurz. Jesus, danke, dass du hier bist, danke, dass du zu uns sprichst. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du meine Worte nimmst und dass du wirklich direkt in die Herzen hineinfährst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Christoph ist unterwegs, unser Pastor. Da, denke ich, sage ich ganz liebe Grüße. Oliver ist auch noch unterwegs. Aber es ist schön zu sehen, wie immer mehr Leute mit in Verantwortung kommen und im Team mit aufstehen. Die Botschaft für heute heißt, ein neuer Aufbruch. Und ich möchte mit uns so möchte uns verschiedene Personen anschauen und sehen, was die so gesehen haben. Wir haben als Kreative ein Wort bekommen, schon vor langer Zeit, dass wir als Gemeinde Land einnehmen sollen wie Gideon. Ich weiß nicht, ob ihr Gideon kennt. Habt ihr schon mal gehört von Gideon? Das ist jemand, der hat, das war eine Zeit, das steht in den Richtern, wo sich das Volk Israel von Gott abgewandt hat. Und als Resultat oder als Konsequenz daraus war das Volk unter starker Bedrängnis. Die Midianiter, die kamen immer, wenn das Korn reif war zur Ernte, haben das kaputt gemacht. Das heißt, es gab nichts mehr zu essen. Die haben wirklich richtig Probleme gehabt. Und in dieser Zeit hat Gideon in einem Versteck die Saat gedroschen, weil die Feinde ja sonst das weggenommen hätten, hat sich versteckt, die Saat gedroschen und auf einmal kommt ein Engel oder kommt Gott und spricht ihn an und sagt, du Held. Und es ist interessant, wenn wir sehen, was da passiert. Der Gideon, der hat eigentlich nur Probleme gesehen. Der hat gesehen, okay, unsere Gesellschaft, unser Land, wir haben Riesenprobleme. Und meine Familie ist die unbedeutendste Familie in diesem Stamm und ich bin der Jüngste, der Kleinste. Das heißt, ich habe gar nichts zu sagen. Das ist das, was Gideon gesehen hat. Ich möchte switchen auf eine andere Person, wir kommen gleich wieder zurück. Eine weitere Person, die wir auch in Israel, die uns, sage ich mal, prophetisch genannt wurde, ist der Elia. Die Geschichte kennt ihr bestimmt auch. Elia hat unter einer Zeit gelebt, wo ein König gottlos war. Ein König und seine Frau, die Isabel, die haben den Baal angebetet und haben sich von dem lebendigen Gott abgewendet. Und Elia hatte von Gott einen Auftrag und sein Gefühl, das, was Elia gesehen hatte, war, alle haben Gott verlassen und ich bin als Einziger übrig geblieben. Das ist die Sicht, die Elia hatte. Wir haben letzten Sonntag von Basti eine herausragende Predigt gehört. Ich habe mir sie angehört, war wirklich gut. Und er hat versucht zu zeigen, was hier als Gemeinde so los ist, was alles läuft, hat davon gesprochen. Ich habe aber auch schon Stimmen, sag ich mal, gehört, dass eben noch nicht ganz alles optimal läuft. Die Frage ist, wie stehst du da? Was siehst du? Siehst du, wenn du auf die Gemeinde schaust, dass Dinge noch nicht ganz optimal sind? Es fehlen noch Dinge vielleicht. Einige Bereiche sind noch unterbelichtet. Es ist zu laut. Es ist zu leise im Gottesdienst. Die Musik gefällt vielleicht nicht. Der oder die nervt mich. Kann sein, dass du nicht alles nur rosig siehst hier. Und persönlich für dich, ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe so im Gebet, in der Vorbereitung empfunden, dass es Menschen gibt, die hier sind, die sagen, alles toll und gut, was da gepredigt wird. Aber ich erlebe das gar nicht. Alles toll, wenn erzählt wird, wie Gott Menschen heilen will, wie Gott einen Eindruck gibt und Menschen werden geheilt. Aber ich bete für Leute und nichts passiert. Alles toll, wenn Leute erzählen, wie Gott sie versorgt. Aber ich versuche, meinen Zehnten zu geben und das funzt einfach nicht. Ich habe einfach immer zu wenig. Und ich versuche, Gott zu vertrauen, so gut ich kann, und es funktioniert nicht. Ich habe den Eindruck, dass Menschen heute Morgen da sind. Vielleicht irre ich mich, dann wäre ich froh. Aber wenn nicht, wenn du da bist und es dich betrifft, dann sage ich dir, pass gut auf, weil Gott hat heute eine Botschaft für dich. Und ich möchte diese drei, den Gideon, den Elia und dich, möchte ich mal aus einer anderen Perspektive anschauen. Und ich möchte mal schauen, was sieht Gott? In Richter 6, Vers 12 lesen wir, wie Gott dem Gideon erscheint. Und er sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Habt ihr noch im Ohr, was Gideon gesagt hat? Es geht uns schlecht. Ich bin aus der kleinsten Familie. Ich bin unbedeutend. Ich habe nichts zu sagen. Wir werden unterdrückt. Und Gott sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Elia hat geklagt und gesagt, ich bin alleine übrig geblieben. Gott sagt, es gibt noch 7000 andere, die nicht vor dem Baal ihre Knie gebeugt haben. Du bist nicht alleine. Und du, wie sieht Gott dich? Du bist wertvoll und geliebt. Du bist seine Tochter. Du bist Gottes Sohn. Du gehörst zu einer Gemeinde, zum Leib Jesu Christi. Du gehörst zum weltweiten Leib Jesu Christi. Jesus ist der Kopf sozusagen, das Haupt. Wir sind sein Leib, sein Körper, seine Glieder. Und in Kolosser 1, 27 steht Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus, Jesus, der alles überwunden hat, ist in uns. Und was ist er? Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Epheser 1 steht, das ist ein Gebet vom Apostel Paulus für die Gemeinde, und er sagt, Gott erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Das heißt, ihr seid berufen und da drin ist Hoffnung. Was der Reichtum der Herrlichkeit, der Reichtum der Herrlichkeit, lasst euch das auf der Zunge zergehen, seines Erbes in den Heiligen ist. Ihr seid die Heiligen. Und Gott hat ein Erbteil in dich hineingelegt und der ist reich an Herrlichkeit. Und die überragende Größe, nicht gerade so knapp, sondern die überragende Größe seiner Kraft an uns ist, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Leute, ich muss euch ehrlich sagen, ich bin begeistert, was hier geschieht. Wenn ich sehe, wie morgens um 8:45 Leute da sind, die das ganze Equipment hochschleppen mit Muskelkraft, die hier alles aufbauen. Leute, die den Kindergottesdienstsaal einrichten, die sich hingeben, die unter der ganzen Woche vorbereiten, mit den Kids was machen. An der Ansprechbar, die früh morgens schon, bevor alle da sind, Kaffee kochen, damit jeder ein aromatisches Heißgetränk hat. Ich bin begeistert. Gebt ruhig mal einen Applaus an allen, die mitarbeiten. Preis dem Herrn. Ich bin begeistert, wirklich. Das ehrt mich, mit euch zusammen Gemeinde zu bauen. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich höre kein Murren. Wenn ich hier früh aufschlage, um morgens da bin, ich sehe nur strahlende Gesichter. Das ist nicht selbstverständlich. Das heißt, wir gehören zu einem Leib. Wow. Und das sieht Gott auch. Das sieht Gott auch. Das ist herrlich. Aber ich möchte ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Wir haben jetzt gehört, die Sicht von den Menschen, vom Gideon, vom Elia. Wir haben gehört, die Sicht von Gott. Und da ist eine Diskrepanz drin. Das ist eine unterschiedliche Sichtweise. Und ich möchte mal diese drei oder diese zwei Beispiele und dann uns selbst auch mal beleuchten und mit euch in die Tiefe gehen und mal schauen, wie kann man von dem einen auf den anderen Punkt kommen? Wie kann man von der einen Sichtweise auf die andere kommen? Und ich habe gesehen, es gibt einen Wendepunkt. Es gibt einen Wendepunkt im Leben von Gideon. Gideon lebt in einer Notsituation. Er sieht die Gesellschaft, alles schlecht, die Gemeinschaft, alles schlecht. Ich persönlich, unbedeutend, also totale depressive Stimmung. Und dann kommt Gott. Dann kommt Gott hinein und spricht ihn an und sagt, du bist ein Held. Du bist ein Held. Und diese Aussprache oder diese Ansprache Gottes löst in ihm etwas aus. Gideon erkennt, es ist eine Diskrepanz zwischen dem, wie Gott mich sieht. Es ist eine Diskrepanz zwischen der Verheißung und der Realität. Und es bricht aus ihm heraus. Wir lesen das in Richter Kapitel 6, Vers 13. Ich lese euch das vor. Gideon aber sprach zu Gott. Also Gott sagt, Gideon, du Mutiger, du Held. Und Gott spricht ihn so an. Und dann sagt Gideon, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Und wo sind all deine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat der Herr uns verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Wow. Gott sagt, du bist ein Held. Und in dem Moment kann Gideon nicht mehr halten und es sprudelt aus ihm raus und der ganze Frust, der sich angestaut hat über Jahre, bricht auf und er sagt, Gott, wenn du mit uns wärst, wieso ist dann all das so? Kennt ihr das? Kennt ihr das, dass Gott zu dir sagt, du bist meine geliebte Tochter? Und du sagst, Gott, wenn ich deine geliebte Tochter wäre, warum? Und wisst ihr was, ich sage euch etwas. Dieser Punkt, wo Gott dich anspricht und dieser Punkt, wo du reagierst und klagst, dein Leid klagst, der ist gut und richtig. Du brauchst diesen Moment, dieses Momentum, wo das aus dir rausbricht. Gott will es, weil Gott will dein Herz fühlen, verstehen. Und er versteht dich sowieso, aber er will hören, was in uns abgeht. Sein ganzer Frust bricht auch aus ihm raus. Und er zerbrach vor Gott. Er war am Ende. Er war frustriert und hoffnungslos. Und ich finde es ganz erstaunlich, die Antwort Gottes darauf. Gott sagt nicht, hey, Moment, Mama, Moment, stopp. Ich bin Gott, wie redest du mit mir? Du willst mich anklagen? Na, gar nicht. Gott geht gar nicht so groß drauf ein. Sondern die Antwort Gottes ist erstaunlich. In Vers 14 heißt es, da wandte sich der Herr ihm zu und sagte, geh und befrei mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust Midians. Ja, ich sende dich. Das heißt, Gott sagt eigentlich, du selbst bist der Schlüssel. Gideon klagt und sein Schmerz, sein Leid ist eben all das, was ihm passiert. Und Gott sagt, genau dahin sende ich dich. Du bist die Antwort. Und er sagt, geh hin in deine Kraft. Mit anderen Worten sagt Gott, du bist Teil der Lösung. Es hat mit dir selbst zu tun. Gideon sagt dann nicht Juhu, sondern er sagt, Vers 15, Gott, ich bin der Jüngste. Ich bin der Jüngste in meiner Sippe und wir sind die kleinste Sippe. Wer bin ich denn? Und Gott antwortet wieder in Vers 16. Das ist ganz schön, müsst ihr euch mal zu Hause lesen, wenn ihr Zeit habt. Nehmt euch die Zeit. Gott sagt, weil ich mit dir bin, wirst du Midian schlagen wie ein Mann. Weil ich mit dir bin, wirst du Midian schlagen wie ein Mann. Und Gideon, interessant, er lässt sich darauf ein. Und er wurde von Gott in seiner Berufung bestätigt. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das ist ganz interessant. Einmal mit Feuer, Gideon gibt Gott ein Opfer und Gott kommt mit Feuer und verzehrt dieses Opfer. Und danach sendet Gott ihn nochmals und Gideon macht diesen Test mit diesem Vlies. Das kennt ihr vielleicht, Vlies auslegen, habt ihr schon mal gehört. Er legt einmal so ein Wollvlies aus und sagt, Gott, wenn du mich sendest, dann lass das Vlies nass sein und alles rundherum vom Tau trocken und umgekehrt. Und es war so. Gott hat es bestätigt. Und was ich krass finde, Gideon sammelt den Heer. 32.000 Soldaten wurden gesammelt, die dann gegen Midian kämpfen wollten. Und Gott sagt, Moment, sind zu viele. Ich will es machen durch dich. Sortiere mal aus. Dann haben sie 22.000 entlassen. Das heißt, sie waren noch 10.000. Dann sagt Gott, immer noch zu viele. Und es werden nochmal 9.700 ausgeschieden. Wer kann rechnen? 10.000 minus 9.700, was gibt es? 300, genau. 300 Mann. Und das heißt, die Feinde waren unzählbar wie Heuschrecken. Das heißt, 300 Mann gegen eine Übermacht, die man nicht zählen kann. Und klar, sie haben gesiegt, weil Gott mit ihm war. Weil Gott mit ihm war. Elia. Elia ist eine ganz faszinierende Figur. Elia ist jemand, der alles gegeben hat für Gott. Und er hat eine Serie von Ereignissen mit ans Ende gebracht. Ihr müsst wissen, das ganze Volk ist von Gott abgefallen gewesen. Alle haben Baal angebetet. Die Priester und die Propheten Gottes wurden alle umgebracht. Und es wurde nur noch Götzendienst betrieben. Elia hat gebetet. Und interessant, das habe ich in Israel gelernt, Baal ist quasi der Gott des Regens, der Regengottes, der Gott von den Kanaaniten, der ist zuständig für Regen, für Segen, für Vermehrung. Und genau das, da wo er eigentlich zuständig war, da hat Elia gebetet, dass es nicht mehr regnet. Und es hat 3,5 Jahre nicht mehr geregnet. Also wenn man auf falsche Götter das Vertrauen setzt, wird man zu Schanden. Elia hat gebetet, 3,5 Jahre Dürrekatastrophe. Das ganze Land war in Riesenproblemen. Nach 3,5 Jahren hat Gott gesagt, ich will es regnen lassen. Elia, ihr kennt die Geschichte, Christoph hat die schon gepredigt, Elia hat gebetet, 7-mal, man nennt es gebärendes Gebet, er hat gebetet, bis es geregnet hat. Und dann kam dieser Höhepunkt, wo Elia gegen die Priester von Baal angetreten ist auf dem Berg Karmel und die Priester haben gebetet, dass das Feuer kommt vom Himmel und es kam nichts. Dann hat Elia gebetet und von Gott kam Feuer vom Himmel und hat den Altar, das Opfer und sogar das Wasser und die Steine verzehrt. Also das heißt, Elia hat ein ganzes Volk reformiert. Elia hat ein ganzes Volk zurückgeführt zu Gott. Nicht einfach nur ein paar Leute, sondern die ganze Nation. Stellt euch das vor, das ist die Dimension. Er hat die ganze Nation vom König bis zum Kleinsten, alle haben es öffentlich gesehen, alle Fernsehkanäle waren da, die Bild-Zeitung war da, alle waren da, die Jerusalem Post war da, alles, komplett, alles. Es wurde weltweit live übertragen, wie Feuer vom Himmel kam und alle haben gesehen, Gott im Himmel ist der lebendige Gott. Gott im Himmel ist der lebendige Gott. Wow. Wow. Und dann hat Elia seine Mission erfüllt. Nach 3,5 Jahren Dürre, wieder Regen, Showdown auf dem Karmel. Nach 3,5 Jahren hat er den Höhepunkt seiner Karriere erreicht. Er hat es geschafft. Das ganze Volk hat sich durch einen Mann zurück zu Gott bekehrt. Und dann kommt die Königin, die Isabel, eine Frau. Die sagt, Elia, ich bring dich um. Morgen bist du tot. Weil Elia hat die ganzen Baalspriester platt gemacht. Und dann sagt sie, genauso mache ich dich platt. Und dann ist etwas passiert. Angst. Elia war ausgebrannt. Er rennt in die Wüste, voller Angst. Er rennt in die Wüste und wir lesen 1. Könige 19, 3 bis 4. Er sagt, Gott, ich will einfach nur noch sterben. Ich will sterben. Nimm mich von der Welt. Ich kann nicht mehr. Dieser Mann, der noch vor ein paar Minuten das größte Wunder vollbracht hat, sagt ihm, und von Hand diese ganzen, ich glaube 300 Priester umgelegt hat, das sagt ein paar Minuten später, nur aber einen, und die Isabel hat ihm das noch nicht mal selbst gesagt, sie hat nur einen Boten geschickt, der gesagt hat, du, ich mach dich platt, hat er plötzlich so eine Angst. Eigentlich unverständlich. Und doch, Gott versteht es. Als Elia dort unter diesem Dornstrauch liegt, in der Wüste, hoffnungslos, am Ende, depressiv, voller Angst, will nur noch sterben, kommt ein Engel und er bäckt ein Brot und sagt, steh auf, iss. nochmal ein zweites Mal wecken auf, hier, iss, du brauchst die Kraft. Gott kommt in die Situation und er stärkt ihn und sagt, ich bin deine Stärke. Er richtet ihn auf und dann läuft Elia, stellt euch vor, 40 Tage und Nächte durch die Wüste. Dieser Mann rennt ohne Proviant, ohne Getränk, 40 Tage lang und Nächte lang, ohne zu schlafen, ohne zu essen, rennt er in der Kraft dieser Speise durch die Wüste an den Berg Horeb. Der Berg Horeb ist dort, wo Gottes Gesetz runtergekommen ist. Nee, stimmt gar nicht. Egal. An den Berg Horeb, da begegnet ihm Gott. Da begegnet ihm Gott und Gott ist schon dort. Gott wartet auf ihn und spricht ihn an. Was tust du hier? Wie bei Gideon. Gott fragt, Gott spricht ihn an. Gott spricht zu ihm. Sagt, hey. Und der ganze Frust bricht hervor. Und er sagt, Gott, ich habe für Gott geeifert. Und ich bin alleine übrig geblieben. Stimmt ja eigentlich nicht mehr, weil das ganze Volk hat sich ja wieder bekehrt. Eigentlich waren die ja schon bekehrt. Trotzdem, dieses Gefühl, ich bin alleine, ich bin alleine, ich bin alleine. Elia fühlt sich im Stich gelassen. Er alleine gegen den Rest der Welt. Darauf, als er seinen Frust geklagt hat, als er gesagt hat, wie er sich fühlt, begegnet ihm Gott. Und ich finde es total schön. Gott begegnet ihm in einer außergewöhnlichen Weise. Das steht 1. Könige 19, Vers 11 bis 12. Gott zieht an Elia vorüber. Und zwar lesen wir, er zieht an ihm vorüber in einem Sturm. Und das heißt, der Sturm war so mächtig, dass er Berge zerriss und Felsen zerbrach. Also, dass durch einen Sturm Felsen zerrissen werden, das muss ein mächtiger Sturm sein. Gott zieht an ihm vorüber. Dann kam ein Erdbeben, was alles erschüttert hat, ein Erdbeben. Und danach kam Feuer. Feuer verzehrt. Feuer verzehrt. Und ich sehe da drin, das ist ein Bild. Das ist ein Bild, wie Gott Menschen in den Zerbruch führt. In dem Sturm werden die ganzen harten Felsen aufgerissen. Gott kommt und lässt Stürme zu, dass die harte Schale des Herzens gesprengt wird. Dass es aufgerissen wird und dann schüttelt er. Dass das alles, was da drin ist, rausfällt. Das kann nicht mehr verborgen bleiben. Es kommt raus und dann kommt er mit seinem Feuer und verzehrt das, was da an die Oberfläche kommt. So macht es Gott. Er reißt die harten Herzen auf. Das, was hart ist. Und er kommt hinein und holt es raus durch sein Erdbeben. Er schüttelt, bis alles rauskommt. Und dann verzehrt er es mit seinem Feuer. Und dann, Vers 13, und dann kommt ein feines Säuseln. Und ich finde es so, das ist eine heilige Sache. Ein heiliger Moment. Elia verhüllte sein Angesicht, weil er die Gegenwart Gottes erkennt. Ein feines Säuseln. Nicht mehr das Mächtige, nicht mehr der Sturm, sondern ein feines Säuseln. Eine stille, sanfte Gegenwart Gottes lagert sich. Und Elia verhüllt sein Angesicht. Gott kommt in seine Zärtlichkeit zu ihm. Er kommt nicht als der mächtige Held, sondern er kommt zärtlich mit einem feinen Säuseln, nachdem diese ganzen Prozesse durch sind. Und er begegnet ihm da drin. Und dann fragt ihn Gott nochmal. Und mir scheint es so, dass es nicht mehr genau die gleiche Frage ist. Sie klingt zwar gleich, aber frag nochmal, was tust du hier? Was tust du hier? Aber es ist eine liebliche Frage, es ist keine anklagende Frage, es ist eine Frage, Elia, was tust du hier? Und Elia antwortet nochmal das Gleiche. Er sagt nochmal, ich habe alles gegeben für dich. Aber irgendwie ist es anders. Er antwortet nicht mehr anklagend, sondern eher so, er gibt seinen Schmerz Gott. Er gibt seinen Schmerz Gott ab. Seine Fragen legt er in die Hände Gottes. Und dann total schön, total das Herz Gottes. Gott stellt ihn wieder her. Gott klagt ihn nicht an. Sondern nachdem das durch ist, sagt Gott, siehe, ich sende dich. Er gibt ihm eine neue Berufung, eine neue Aufgabe. Wir lesen das Vers 15 bis 16. Und er setzt ihn wieder in die Gemeinschaft ein und bestätigt ihn. Er sagt, es sind noch 7000 andere. Du bist nicht alleine, du bist in Gemeinschaft. 7000 andere, die mich immer noch anbeten. Das heißt, Elia war die ganze Zeit nicht allein. Gott hatte immer alles unter Kontrolle. Lass uns schauen, du selbst, auch in deinem Leben. Vielleicht hast du voller Elan gestartet. Du hast gesagt, ja, ich will alles geben für Gott und hast geglaubt und bist losgegangen. Und auf einmal erlebst du jetzt Einsamkeit. Du fühlst dich von Gott irgendwo verlassen. Du fühlst Gott nicht. Und es läuft nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Und in deinem Herzen kommt plötzlich ein Fragen. Es kommt vielleicht ein Frust. Du glaubst an Gott, aber du bist irgendwo sarkastisch geworden vielleicht. Und ich möchte heute sagen, es liegt nicht an Gott. Du selbst bist der Schlüssel oder du selbst hast den Schlüssel. Ich sage das nicht mit Anklage oder mit Verdammnis, sondern ich möchte, dass es dir gut geht und dass du wieder vorankommst. Und ich habe das in meinem Leben auch so erlebt. Ich war in meiner Heimatgemeinde in der Schweiz, war ich Jugendleiter. Wir waren in einem Jugendcamp in den Bergen. Und abends hatten wir immer so eine Zeit, wo wir Gott angebetet haben. Und ich habe geleitet und habe alles gegeben. Ich habe meine Zeit gegeben. Ich habe eine Woche davor alles vorbereitet. Ich war einkaufen im Großmarkt, habe die Essenspläne geschrieben. Ich habe mich voll reingegeben. Und dann abends kommt es zum Eklat. Und da sagen Leute aus der Jugend, du bist hartherzig. Sagen zu mir, du bist hartherzig. Und ich denke, ich habe alles gegeben, ich habe alles gemacht. Das Beste, was ich konnte, ich habe gebetet, ich habe gemacht. Und du sagst mir, ich bin hartherzig. Und das hat mich zerbrochen. Es tat weh. Es tat sehr weh. Es tat sogar sehr, sehr weh. Aber Gott ließ die Situation zu, weil da wirklich ein hartes Herz drin war. Und er wollte mir das offenbaren. Ich habe versucht, alles richtig zu machen. Und da drin ist schon Stolz drin. Wir können nicht aus uns selbst alles richtig machen. Ich habe gedacht, okay, ich gebe jetzt alles und super, ich mache das. Ich bin ein Vorbild hier. Wa? Und Gott hat mir gezeigt, wo ich stehe, hat mir gezeigt, wie es in meinem Herzen aussieht. Und es tat weh, dieser Zerbruch. Und ich bin richtig zerbrochen. Es war bitter, aber ich bekam einen neuen Ruf. Das hat einen neuen Ruf ausgelöst. Das hat unter anderem ausgelöst, dass ich heute hier bin, in Berlin und nicht mehr in der Schweiz, wo ich herkomme. Das ist das, was Gott macht. Er führt uns an Grenzen. Er zeigt uns, was da drin ist. Und ich möchte heute, sagen, lass diesen Zerbruch zu. Lass es zu, dass Gott dich an die Grenzen führt. Gott zerbricht die Dinge, die zwar gut aussehen, aber nicht echte Freiheit sind. Weil es ihm viel zu wichtig ist, dass wir diese Freiheit, die er teuer erkauft hat, dass wir die wirklich erleben. Er will nicht nur, dass es nach außen gut aussieht. Davon hast du nichts. Wenn alles zerbricht, hast du von äußeren Dingen hast du nichts. Du brauchst etwas, was fest ist. Und deswegen lässt Gott es zu, dass Dinge, die äußerlich gut zwar aussehen, aber die nicht echt sind, dass die zerbrechen. Und es kann sein, dein geistiges Leben. Es kann sein, dass du alles gibst für Gott und du betest und du fastest und ich sage dir, es ist gut. Es ist gut. Aber wenn da irgendein Motor drin ist, dass du es aus Leistung machst, dass du es nicht aus dem Herzen, aus einer Begegnung, aus einer Sehnsucht machst, Gott wird es ans Licht bringen. Nicht um dich zu strafen, sondern um dir echte Freiheit zu geben. Und es gibt eine schöne Stelle im Hiob, ich habe ich aufgeschrieben, Hiob 5, 17 bis 18, da steht, Gott zerbricht und er verbindet wieder. Gott zerbricht und er verbindet und heilt wieder. Gott ist es, der Dinge zerbricht und es wieder ganz macht. Der Schlüssel ist, dass ich zerbrochen bleibe. Nicht mehr ich. Nicht mehr ich selber. Sondern Gott. Jesus. Er ist meine Gerechtigkeit. Er ist mein Leben. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, Kolosser 1, 27. Das ist der Schlüssel. Und in diesem Prozess gibt es eine Aussicht. Der Elia hat in seinem Zerbruch einen neuen Ruf bekommen. 1. Könige 19, 15, da lesen wir das. Hat einen neuen Ruf bekommen. Und Gott hat auch gleich schon gesorgt, dass nach seinem, wo er seinen Dienst abgeschlossen hat, dass ein Nachfolger kommt. Gott hat bestimmt, es kommt eine neue Season, es kommt eine neue Zeit. Und Gott hat gesagt, Elisa wird kommen. Und Elisa, nachdem Elia weggefahren war mit dem vorigen Wagen, hat Elisa den Mantel vom Elia bekommen. Und mit diesem Mantel schlägt er auf das Wasser und sagt, wo ist der Herr, der Gott Elisas? Wo ist diese Kraft, wo ist dieser Gott, der Nachfolger von Elia, sagt es. Wo ist Gott? Und wisst ihr, was passiert? Gott antwortet mit Kraft und das Wasser teilt sich und er kann trockenen Fußes durch das Wasser durchlaufen. Der Gott Elias ist da und er zeigt sich. Gott zeigt sich neu in Vollmacht. Wenn du durch diesen Zerbruch durch bist, setzt es Segen frei, nicht nur für dich selbst, nicht nur für dein Leben, sondern für eine ganze Generation, für Menschen, die nach dir kommen. Und sie werden sagen, wo ist der Gott Miris? Wo ist der Gott Dunjas? Wo ist der Gott von Anne? Die das erlebt haben, ich will das auch erleben. Und sie werden es erleben, weil du vorangegangen bist, weil du durch diesen Zerbruch gegangen bist. Setzt es das frei. Und jetzt gebe ich euch was weiter. Passt gut auf. Kostenlos, Geheimnis. Wir wurden in Israel gesegnet von einem messianischen Leiter, von jemandem, der einen prophetischen Dienst hat. Am letzten Tag, also am letzten ganzen Tag, als wir da waren. Und er hat uns zu dieser Stelle etwas gesagt und ich schenke euch das, ich gebe euch das weiter, weil es hat mein Herz bewegt. Er hat gesagt, diese Frage, wo ist der Gott Elias? Diese Frage heißt auch, wo ist der Mann oder die Frau, die beten wie Elia? Weil Elia hat Gott offenbart. Es war bekannt, dass der Gott Elias mächtig ist, weil Elia durch sein Gebet diesen Gott offenbart hat. Mit anderen Worten, wo ist der Mann oder die Frau, die genauso wie Elia Gottes Herrlichkeit offenbaren? Und ich sage dir, du bist der Schlüssel. Durch Jesus. Wir lesen in Jakobus, Elia war ein Mann wie wir, mit den gleichen Gemütsbewegungen. Moment. Mit den gleichen Gemütsbewegungen. Elia war an einem Tag war der mutig und kühn wie ein Löwe und hat die ganzen Priester platt gemacht, die ganzen Götzendiener. Und am anderen Tag hat ein einziges Wort, eine Nachricht, die er von ferne gehört hat, ihn so erschreckt, dass er sterben wollte. Kennt ihr das? Einmal die Gefühle hier und dann puh. Elia war nicht so der Superhero, sondern er war jemand, so wie du und ich, der auch von diesen Gefühlen übermannt wurde. Und Jakobus schreibt, Elia hatte die gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Aber er hat den Glauben gehabt. Ein Glauben, der die damalige Welt veränderte. Jakobus schreibt, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich gemeint ist. Und jetzt Zitat von diesem Propheten aus Israel. Er hat gesagt, die größte Kraft auf Erden ist jemand, der gerecht ist. Die größte Kraft hier auf dieser Welt, wo Chaos ist, wo Ebola ist, wo IS Menschen hinschlachtet, die größte Kraft auf dieser Welt ist jemand, der gerecht ist, weil er durch Jesus gerechtfertigt ist. Weil Jesus ihn gerecht gemacht hat. Und der dann in dieser Gerechtigkeit läuft und aus dieser Gerechtigkeit heraus betet. Nochmal, die größte Kraft auf Erden ist jemand, der gerecht ist, weil Jesus ihn gerechtfertigt hat und der dann in dieser göttlichen Gerechtfertigkeit wandelt und daraus betet. Wenn du zerbrochen bist, wenn du nicht mehr selber alles richtig machst, sondern wenn du weißt, ich bin gerecht durch Jesus, wenn du weißt, ich habe nichts mehr Eigenes, es ist nur noch Jesus. Und du das annimmst und du sagst, Jesus, durch deine Gerechtigkeit, durch dein Opfer am Kreuz bin ich gerecht. Und ich stelle mich auf diese Gerechtigkeit. Dann wirst du Hände aufheben im Glauben und wirst sprechen und beten. Und es wird geschehen. Es wird geschehen, weil es die größte Kraft ist. Und wisst ihr, Kühnheit und Mut entsteht, wenn wir Zeit mit Gott verbringen. Wenn wir mit dem Mächtigsten des Universums Zeit verbringen und mit ihm abhängen, das färbt ab. David hat Löwen und Bären erlegt. Und so wie David das machen könnte, können Menschen, die in sich selbst schwach sind, mächtige Taten vollbringen durch Gott. Wenn wir nicht selber stark sind, sondern in Gott und in der Macht seiner Stärke. Und deshalb haben wir als Einzelne und als Gemeinde eine blühende Zukunft. Wir haben eine Zukunft, weil er in uns lebt, weil Gott in uns lebt. Und ich empfinde, ich möchte Gebet anbieten heute. Wir werden es so machen, dass wir am Ende von der Predigt, dass wir Gebet anbieten für Menschen, die gefühlt im Zerbruch sind oder davor stehen, die merken, es klappt so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Menschen, und ich glaube, es sind Menschen da, die sagen, ich habe alles gegeben und es funktioniert einfach nicht. Und ich sagte, heute ist ein Tag. Nicht, es geht nicht um Menschen, es geht nicht darum, dass irgendwelche großen Menschen da sind, es geht um Gott, es geht um ihn. Der Heilige Geist ist da und er hat mir gesagt, dass er Menschen berühren will. Leute, die im Zerbruch sind, wir werden einfach so beten um Wiederherstellung. Wir werden beten, dass Gott den Ruf erneuert, dass er Hoffnung gibt, dass er Vision gibt in dein Leben. Und vielleicht könnt ihr schon mal Musik einspielen. Und wir werden auch beten für Menschen, die vielleicht jetzt nicht im Zerbruch sind, aber die sagen, ich brauche mehr von diesem Gott. Ich brauche mehr, ich will Hunger haben nach Gott. Ich brauche Gnade, dass ich diese Zeit mit Gott verbringe im Gebet. Du merkst, das ist so vieles im Alltag. Du schaffst es nicht, dass du dir Zeit nimmst, um Gemeinschaft zu haben mit diesem Gott, dass du abgefärbt wirst von Gott. Und ich möchte für euch beten und ich werde auch da, auch aus Zeitgründen mache ich das nicht jetzt, aber ich werde auch da nochmal eine E-Mail rumschreiben. Wir haben in der Stiefelbeinenstraße durch Gottes Gnade einen Raum bekommen, wo wir Tag und Nacht vor Gott stehen können, wo wir beten können. Und dieser Raum steht zur Verfügung. Dieser Raum ist da, um Zeit auszusonnen. Es ist ein Raum, der dafür geweiht ist, um Gott zu begegnen. Und ich schreibe das heute noch rum. Wir möchten den Raum öffnen, dass auch Leute, die tagsüber sagen, ich brauche jetzt einfach mal eine Zeit mit Gott, dass du dir dahin gehen kannst und deine Zeit mit Gott haben kannst. Weil es einfacher ist vielleicht als zu Hause für dich, ich weiß es nicht. Ich schreibe das heute Abend rum, achtet auf die E-Mails, die kommen und sprecht mich an, wenn ihr Fragen habt. Mach mal die Augen zu. Jesus, Heiliger Geist, danke für deine Worte. Danke, dass du hier bist. Und danke, dass du uns rufst als Gemeinde, als Einzelne. Und dass du sagst, heute ist der Tag des Heils, heute ist dein Tag. Und ich bete jetzt, so Heiliger Geist, dass du kommst und dass du jetzt alles Weitere, den weiteren Verlauf übernimmst. Danke, Jesus.
Okay, wir wollen den Gottesdienst so offiziell abschließen an dieser Stelle. Und wir möchten euch bitten, einfach da, wo ihr gerne euch unterhalten möchtet, euch austauschen möchtet miteinander, könnt ihr gerne einfach unten an der Theke oder draußen einfach sein und da noch Kaffee trinken, was Süßes essen. Und hier drin möchten wir einfach wirklich Gott einfach noch Raum geben, in dem zu wirken, was er heute zu unseren Herzen gesprochen hat. Wir sind es so gewohnt in unserem Alltag, dass viel passiert. Und manchmal müssen wir bewusst uns Raum nehmen, damit Gott einfach wirken kann so. Und wir möchten es jetzt so machen, wie Marc einfach gesagt hat, wenn du wirklich spürst, du bist in diesem Zerbruch, dann komm einfach hier auf die Seite und wir segnen dich, wir beten für dich. Und wenn du merkst, nee, es ist eher so, dass es wirklich mich bewegt, Zeit oder mehr Zeit auch, um Gott mehr Raum zu geben, dann komm auf diese Seite und wenn du irgendein anderes Anliegen hast, dann kannst du auch nach vorne kommen. Wir beten gerne für dich, auch gerade wenn du merkst, hey, wer ist eigentlich dieser Gott, von dem sie hier reden? Wer ist Jesus? Wenn du nicht ganz genau weißt, wer er für dich ist, dann komm gerne nach vorne. Wir segnen dich in deinem Weg mit Gott. Wir erzählen dir gerne von ihm und wollen einfach auch da, wo du andere Anliegen hast, für dich beten. Also die Zerbrochenen hier vorne und die... ja, die einfach, denen es für Zeit mit Gott geht, auf diese Seite und die alle anderen kommt. Wir segnen euch gerne Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagnacht. Die Sonne scheint, genießt es. Und ich segne einfach eure Woche in Jesu Namen.